Freunde, wir dachten, es wird mal wieder Zeit für einen unserer sicherlich allseits beliebten Hinweise vor dem Podcast. Wir haben die Folge am Montag aufgenommen, am Dienstag wird sie veröffentlicht. Dazwischen stand der Pub und die Nachricht, dass Clint Capella für 4 bis 6 Wochen ausfällt. Wir haben die Verletzung kurz thematisiert, kannten das Ausmaß allerdings noch nicht. Außerdem wussten wir nicht, dass die Mavs anscheinend in Gesprächen sind, Dennis Smith Jr. zu traden. Ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Von daher würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß beim Korbjäger-Podcast. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns zuhört, vor allem heute schön, dass ihr uns zuhört, weil er sitzt mir direkt gegenüber, live und in Farbe, zum Anfassen, der immer noch unverwechselbare.
Fass mich nicht an.
Wer weiß, ich weiß nicht, ob ich zurückhalten kann.
Ole Frags bin ich. Ja, hallo.
Mein Name ist Max Marbeiter. Ja, Ole hat es tatsächlich nach London geschafft. Leider, ich glaube, nicht ganz wegen mir. Es geht eher um dieses Sensationsspiel, was am Donnerstag ansteht, oder?
Naja, du kannst das aber selbst beantworten. Ich meine, auf der einen Seite sind die Wizards und Knicks, auf der anderen Seite bist du. Was überwiegt da wohl?
Das lasse ich mal so stehen, ich weiß.
Okay. Dann scheint es dir nicht klar zu sein.
Ja, okay. Nein, es ist mir vollkommen klar. Auf jeden Fall, ich bin ziemlich beeindruckt. Der feine Herr hat sich nämlich ein Domizil mitten in der Stadt rausgelassen. Trafalgar Square 5 Minuten, Covent Garden 2 Minuten. Viel wichtiger aber, meine Wohnung 20 Minuten. Und das ist Luxus. Also Ole liegt tatsächlich auf meiner Linie. Ich weiß nicht, ob du entsprechend dein Hotel ausgesucht hast.
Selbstverständlich,
ne? Hast geschaut.
Ja. Und die besten Stripclubs.
Ja, vor allem. Ja, auf jeden Fall ist es schön, wieder, dass wir direkt gegenüber sitzen. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir heute unsere Midseason Awards vergeben. Dass wir unseren MVP bestimmen. Mal schauen, ob wir da einstimmig sind. Dass wir MIP, Coach of the Year, alles Mögliche kurz raushauen, was uns da so gefällt. Vorher müssen wir gleich noch über JJ Barea reden, der sich ja schwer verletzt hat übers Wochenende. Aber wenn wir schon mal wieder, wenn wir uns gegenüber sitzen, müssen wir auch anstoßen vorher.
Sicherheitshalber.
Auf euch, ne? Und nachdem das geklärt ist, Barea, ziemlich bittere Geschichte. Also schwere Verletzungen, Achillessehnenriss natürlich immer bitter, aber mit 34, also er war jetzt ja nie wirklich von seiner oder aber nie wirklich abhängig von seiner Athletik, aber mit 34 ist vielleicht schon nochmal, es ist nochmal eine höhere Herausforderung, dann zurückzukommen. Also Kobe zum Beispiel.
Ja, absolut. Also es gibt zwar bei so Achillessehnenrissen auch unterschiedliche Schweregrade, aber also gerade wenn man das so als erstes liest und dann das Alter sieht und so, denkt man sich schon, das könnte es auch fast schon gewesen sein. Also ich hoffe es natürlich nicht. Mhm. Irgendwie über die Jahre war das schon immer einer der Spieler, den man irgendwie einfach gerne zugesehen hat, einfach weil es ungewöhnlich war, jemanden zu sehen, der gefühlt 1,50 groß ist und 20 Kilo wiegt, trotzdem immer wieder eine positive Rolle, zumindest in der Offense zu spielen. Und also gerade diese Saison war er auch wirklich wieder extrem gut. Deswegen, ja, ist einfach verdammt schade.
Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also vor allem auch, man wünscht immer gerade so besonderen Spielern oder grundsätzlich jedem Spieler, oder gerade solchen Spielern dann irgendwie auch ein gutes Ende und irgendwie auch so ein selbstgewähltes Ende. Und jetzt, man muss jetzt auch irgendwie nicht überdramatisieren und schon in die Zukunft blicken und sagen, okay, das war's jetzt. Aber es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er an das Niveau nochmal anknüpfen kann, ist wahrscheinlich nicht so hoch. Also nach allem, was man so aus der Vergangenheit weiß. Also wie gesagt, Kobe habe ich ja schon angesprochen. Hat man ja gesehen, dass so eine schwere Verletzung in dem Alter dann irgendwie dass das sich negativ aufs Leistungsvermögen auswirkt, also natürlich auch.
Ja, also ist historisch wahrscheinlich die Verletzung im Basketball mit der miesesten Wiedergenesungsrate.
Ja. Also noch vor dem Kreuzbandriss.
Ja, genau. Also beim Kreuzbandriss, das war früher auch mal so eine Art fast schon spielerisches Todesurteil, mhm, bis dann die Operationen und Behandlungsmethoden, ja, dafür angepasst wurden, und das gibt's halt so für Achillessehnenrisse noch nicht.
Ja, genau. Ja, Ron Harper damals übrigens war ja damals ein 96er bis 98er, bei den 96er bis 98er Bulls ja hier Rollenspieler, Point Guard, Verteidiger, galt ja vor seinem Kreuzbandriss als so Mini-Jordan quasi. Also ja, auch gerade aufgrund seiner Athletik und nach seinem Kreuzbandriss hatte sich das so ein bisschen erledigt. Und ne, jetzt hat die Achillessehne, da hat man es immer noch nicht so hinbekommen. Ja, mal sehen. Also die Mavs, klar, die Mavs wird da schon fehlen, denke ich auch.
Auf jeden Fall. Also ich meine, sie haben das Glück, dass sie im Draft ja nicht nur mit Doncic einen recht guten Griff getan haben, sondern auch mit Jalen Brunson in der zweiten Runde, der sehr, sehr, sehr fähiger Playmaker ist. Also wir hatten ja vor der Saison auch schon mal drüber geredet, dass wir uns das vorstellen können, dass der nicht so lange Anlaufzeit braucht. Und also bisher bestätigt sich das ja, aber seine Rolle wächst jetzt halt natürlich nochmal. Es ist natürlich nochmal ein bisschen anders, wenn du so einen erfahrenen und irgendwie gewieften Hund wie Barea halt die ganze Zeit neben dir hast, der vieles einfach leitet und vieles schon gesehen hat, oder ob du dann selber die Show schmeißen musst. Also ich glaube, dass Brunson das schon auch gut machen kann, und er macht es ja bisher auch schon gut in dieser Saison, aber er wird jetzt halt einfach noch wichtiger.
Ja, definitiv. Mal sehen, wie es geht. Auf jeden Fall gute Besserung und gute Genesung an JJ Barea, auch wenn das zumindest von uns beiden nie persönlich hören wird. Absolute Awards, würde ich sagen, oder?
Ja.
Und damit wir überhaupt keine Zeit verlieren, weil in London ruft der Pub auch mal relativ laut, habe ich gehört.
Und das Essen.
Und das Essen,
nicht genau. Zu vergessen.
Pubfood ist auch ganz groß. Also es ist tatsächlich übrigens, ohne Scheiß, falls ihr irgendwelche Gerüchte gehört habt, dass das Essen mies ist im Pub, das stimmt gar nicht. Also es gibt bestimmt Pubs mit miesem Essen, aber nicht überall. Okay, zurück zu den Awards. Ich würde sagen, wir starten mit dem Most Improved Player.
Solange wir nicht mit Haggis starten, ist für mich
auch... Haggis, das macht der Shot.
Okay. Ja, dann ist gut.
Auch schon? Hast du probiert schon
mal? Nee, ich habe es mal gerochen und dann hatte mir das eigentlich gereicht als Erfahrung.
Ich hatte das als Kind mal tatsächlich. Also das heißt, als Kind, ich war 14, da habe ich den besten Kumpel meines Onkels besucht, seines Zeichens Schotte. Und da gab es auch Haggis. Und ich bin ja sowieso bei so Essen, also so Innereien, das geht bei mir eigentlich gar nicht. Mhm. Aber als guter Gast probierst du natürlich, vor allem gab es einen kleinen Whisky dazu, ist natürlich als 14-Jähriger, ja, bist du natürlich direkt dabei. Du
hast gewonnen, ja.
Und ich muss gestehen, es hat mich positiv überrascht, in dem Sinne, dass es okay war, es einmal zu essen und dann zu sagen zu können, ich habe es gegessen. Aber es war nicht ganz so schlimm, wie es klingt.
Okay. Ich meine, man kann das ja manchmal auch nicht beurteilen. Ich meine, im Norden essen wir andauernd Kohl und Pinkel, was aussieht wie mehrfach verbrochen ist in verschiedenen Farben. Ja. Und es ist lecker. Also von daher.
Eben.
Ich will gar nicht über die Schotten urteilen. Yeah.
Don't judge a book by its cover. Ja. Also, genau. Okay, jetzt aber zurück zum Most Improved Player, oder nicht zurück, sondern zum Most Improved Player. Wer ist deiner? Du machst den ersten und dann wechseln wir ab.
Für mich in dem Fall, auch wenn es einige ganz gute Kandidaten gab, ist es für mich relativ eindeutig Pascal Siakam, der nicht nur irgendwie viele Statistiken fast verdoppelt hat im Vergleich zur letzten Saison, sondern der das auch in einer ganz anderen Rolle macht und spielerisch einfach unfassbar gewachsen ist. Also hatte ich ja neulich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, der war... Bis vor ein paar Jahren hat er quasi noch gar keinen organisierten Basketball gespielt, ist zwar jetzt 24, aber so im Basketballeralter ist er eigentlich jünger und deswegen macht er irgendwie in jedem Jahr richtig rapide Fortschritte. Ist jetzt in seinem dritten Jahr, macht 15, 7 und 3 im Schnitt, hat eine Zeit lang eigentlich aus dem Zwei-Punkte-Land gar nicht daneben geworfen, ist immer noch bei 57% aus dem Feld insgesamt und trifft mittlerweile auch immerhin schon 33% der Dreier, was noch nicht richtig gut ist, aber was auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Trend ist und was sich halt, glaube ich, auch noch weiter in die Richtung entwickeln wird. Und insofern, der war letztes Jahr ein sehr wertvoller Bankspieler in so 20 Minuten pro Spiel. Jetzt sind es 30 Minuten pro Spiel. Er ist in vielen Phasen irgendwie mit der wichtigste Initiator und Energizer bei den Raptors und im Osten sogar kann man über ihn als All-Star debattieren. Ich würde ihn vielleicht nicht unbedingt reinnehmen, aber also er gehört in den Kandidatenkreis und für diese echt ziemlich heftige Entwicklung innerhalb von einem Jahr, finde ich halt, er ist absolut verdient.
Wen würdest du ihm vorziehen, ganz kurz, wenn du jetzt sagst, du würdest ihn nicht reinwählen im Osten?
Also die genaue Liste kann ich dir gerade noch nicht servieren, aber also bei den Reservelisten, die man so sieht, wird häufig dann jemand wie Blake Griffin nicht genannt bei den Forwards und der, also das ist schon nochmal was anderes, was der macht, als das, was Siakam macht. Und
geht ein bisschen unter, weil Detroit, ne? Also dann.
Ja, genau. Und auch zu Recht, weil, also Detroit kann von mir aus auch untergehen, es macht jetzt nicht wahnsinnig viel Spaß, denen zuzusehen, aber, weil, das ist gemeint. Nein, sie sollen nicht untergehen, das ist Blödsinn, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich immer in Ordnung bei einem Team, was wirklich sehr gut ist und was irgendwie das Beste oder das Zweitbeste ist, da auch zwei oder drei All-Stars reinzupacken. Mhm. Und also der drittbeste Spieler und manchmal der zweitbeste Spieler bei den Raptors ist Siakam. Aber ja, ich meine, es kommt so ein bisschen drauf an. Er gehört in den Kandidatenkreis, er kann auch durchaus reinrutschen. Es fallen ja sowieso auch immer mal Leute dann wieder aus klar, und so. Ja. Deswegen, es kann schon passieren. Aber es ging mir eigentlich mehr darum zu sagen, dass er halt also in diesen Kreis halt reingehört. Und das hat, glaube ich, vor der Saison kein Mensch kommen sehen, also auch er nicht.
Das stimmt. Also wir hatten ja letztes Jahr, ich weiß gar nicht, da haben wir ja immer so diese, letzte Saison hatten wir so diese Idee, okay, schau dir mal über eine Woche einen Spieler an, Hausaufgaben haben wir es genannt damals.
Genau.
Und da habe ich ja, da hast du mir das Siakam gegeben tatsächlich mal.
Ja.
Und da, genau, da war so das Ding, okay, man hat so diese Anlagen gesehen, und man gesehen, okay, er ist irgendwie athletisch, vielseitig, hat irgendwie lange Gliedmaßen, lernt so langsam sich auch zu bewegen und es einzusetzen, irgendwie sein, ja, hat immer mehr Selbstbewusstsein im Wurf sozusagen, und aber es war alles noch so sehr, sehr, sehr roh. Und wenn man jetzt die Saison anschaut, ist der Sprung schon sehr, sehr groß. Also es stimmt auf jeden Fall. Also einfach, weil viel mehr Selbstverständlichkeit drin ist, oder? Also
ja.
So dieses Ding, also er nicht, dass er sich traut, sondern auch, dass er nicht mehr so richtig, oder das heißt nicht mehr, aber weniger überlegt.
Ja.
Und dadurch ist er natürlich, gibt es so diese, dem Raptors Spiel automatisch mehr Fluss, einfach weil er nicht mehr, also weil es halt nicht mehr oder weniger stockt quasi. Und nee, stimmt, also für mich.
Ja, einfach ein Wahnsinnsmotor. Also
ja,
der steht einfach nie still.
Ja,
also
ja.
Wie viele Ballbesitzer es gibt, wo Toronto irgendwie den Defensiv-Rebound oder ein Steal bekommt und er quasi schon unter dem gegnerischen Korb steht, weil er schon
ganz heiß.
Weil er schon sehr etwas übermotiviert vorausgerannt ist.
Ja.
Also das sind ganz häufig einfache Punkte. Und also er macht es immer schnell, ist immer in Bewegung. Das,
ja.
Das macht, finde ich, auch richtig Spaß, ihn zuzusehen.
Ja, nee, finde ich auch. Also gerade ich mag so Spieler, wo du siehst, dass sie mit Freude bei der Sache sind. Also
ja.
Das ist irgendwie mal ein ganz, ganz schönes Bild so im Fernsehen, weil manchmal, oft ist es ja dann, oder was heißt oft?
Also du meinst wie Andrew Wiggins.
Wie Andrew Wiggins, genau. Der hat ja auch manchmal Spaß, letztens.
Jetzt, zum Beispiel, wo Tipps nicht mehr da, spielt er auf einmal wie ein junger Gott.
Ja.
Also wie der junge MJ.
Maple Jordan ist weiter ein Thema, würde ich sagen.
Ja.
Also ich bin bei dir, also Siakam ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Kandidat und ich würde es auch, also es wird kein Streit, zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, was du jetzt gleich sagst, aber von meiner Seite aus kann ich es akzeptieren.
Ich bin stets gewaltbereit.
Ja, du sitzt auch schon wieder so da, so die Faust leicht geballt und so.
Ja.
Ich muss eventuell gleich aus dem Zimmer raus. Aber wirst du meinen Kandidaten wissen?
Ja, voraus.
Buddy Hield. Bei den Kings, für mich ist das Ding, ich habe es einfach überhaupt nicht kommen sehen. Also ich habe es weder bei den Kings kommen sehen, dass sie momentan sind nicht auf einem Playoff-Platz, aber dass sie so ein Borderline-Playoff-Team plötzlich sind. Ich habe es bei Buddy Hield auch nicht gesehen, dass er plötzlich, ja irgendwie, also fast könnte man sagen, explodiert. Also Usage Rate ist gleich geblieben, mehr oder weniger. Trotzdem macht er plötzlich fast 7 Punkte mehr im Schnitt, 20,1 Punkte, sein True Shooting ist um 4% gestiegen, er ist so bildet mit De'Aaron Fox einen sehr, sehr guten Backcourt tatsächlich und ja, es war so vor einem Jahr war es so ein bisschen, ja, Laughingstock, also nicht, also vor allem als Vivek Ranadive dann immer gesagt hat, er ist so, also wie Steph Curry, er ist nicht wie Steph Curry, aber trotzdem hat er sich irgendwie wirklich zu einem guten NBA-Starter irgendwie gemausert in dem Jahr und hat. Also natürlich, die Kings spielen einen anderen Ball dieses Jahr, sie spielen schneller und davon profitiert er natürlich auch, weil er dann einfach mehr Abschlüsse bekommt und auch mehr Möglichkeiten bekommt, abzuschließen und er ist einfach ein guter Schütze, aber trotzdem, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, ich hätte es einfach nicht erwartet und noch dazu muss man sagen, er hat seine Midrange-Würfe um 2% nach unten gedrückt und das ist ja auch so ein Lernprozess, ein positiver Lernprozess, gerade in der heutigen NBA und dann damit ist einfach, finde ich, hat er sein Spiel komplett nochmal irgendwie so auf ein neues Level gehoben und ist damit für mich, also so mein MIP sozusagen.
Ja, also gut, prügeln müssen wir uns in dem Fall nicht. Also
sehr gut.
Für mich ist zwar Siakam irgendwie mit der grundsätzlichen Entwicklung noch. Also es ist einfach mit ein bisschen mehr Aspekten, aber also ich sehe bei Hield auf jeden Fall auch einen großen Schritt.
Bei Siakam ganz kurz, ist bei mir so der Punkt, da konnte ich es mir eher vorstellen als bei
Hield. Ah, okay. Ja.
Also das ist so das Ding, weil bei Siakam haben wir so, also nicht den Sprung jetzt genau so und dass er auf einmal der dritt- bis zweitbeste Spieler der Raptors ist. Aber da konnte ich mir vorstellen, okay, der ist jetzt, wie du auch sagst, spielt noch nicht so lange organisierten Basketball und da gibt es eine gewisse Tendenz und wenn er die weitergeht, dann kann er schon das und das und das erreichen. Jetzt nicht wirklich festgelegt, aber da hat er Möglichkeiten. Bei Hield war es eher so, okay, hätte ich mir auch vorstellen können, dass er das bleibt, was er letztes Jahr war. Also einfach irgendwie einer, der das Feld breit macht, der gut von draußen trifft und das war es aber auch. Aber dass er plötzlich irgendwie ein 20-Punkte-Scorer wird, habe ich so nicht kommen sehen.
Nee, ich in der Form auch nicht. Deswegen, also ist für mich auf jeden Fall auch einer der Kandidaten, die relativ weit oben genannt gehören. Also einfach, weil letztes Jahr, man hat es ja in Ansätzen oder in einigen Spielen schon immer gesehen, aber es war halt eher streaky, dachte man. Und also mittlerweile ist es halt wirklich ein sehr konstanter, einfach ein guter Spieler. Man weiß zwar jetzt nicht, wie alt er wirklich ist, also das finde ich irgendwie immer bizarr, dass sowas in der heutigen Zeit immer noch vorkommt, dass da dann irgendwelche komischen Dokumente auftauchen und er dann sagt, ja, nee, bei Wikipedia stand das falsch, aber die anderen wussten Bescheid, aber niemand wusste Bescheid von wegen, wie alt er wirklich ist, aber ich meine, gut, auch im hohen Alter kann man sich noch weiterentwickeln, ja, und das hat Buddy Hield uns gezeigt.
Hans lernt zwar ein bisschen schwerer als Hänschen, aber er lernt halt noch. Ne? Also dann von der, ja, okay, haben wir noch irgendwie einen Kandidaten, so also Sabonis zum Beispiel auch noch.
Sabonis, auch Harrell. Ich finde, es gibt schon einige, über die man nachdenken kann. Was ich vorhin kurz überlegt hatte, nicht 100% ernst, aber so ein kleines bisschen, was ist eigentlich mit Derrick Rose für den Award? Also einfach, wenn man vergleicht, wie er die letzten Jahre gespielt hat, wie er diese Saison spielt, das ist, also ich meine, das, was in allererster Linie verbessert ist, ist der Wurf, aber der verändert halt auch alles andere. Deswegen, irgendwie ist es halt albern, einem früheren MVP, der dann zwischenzeitlich fast raus aus der Liga war, irgendwann einen MIP-Award zu geben, deswegen würde ich es auch nicht tun, aber eigentlich so die klassische Definition, er hat sich krank verbessert im Vergleich zur letzten Saison.
Ich würde es, glaube ich, gerade deswegen tun, weil die Story vom MVP zum MIP schon irgendwie, also wäre schon geil. Ja. Also gerade, also ich hatte auch kurz überlegt, ob ich ihn nehmen soll, also jetzt gar nicht mal nur aus Sympathiegründen, sondern einfach genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast. Das, ja, auch da hat man es auch nicht kommen sehen und da ist halt auch die Verbesserung ist halt auch schon sehr, sehr signifikant und gerade auch mit dem Wurf, also dass der Wurf mal so gut fällt bei Derrick Rose von draußen und dass er irgendwie quasi zu einem effektiven Spieler wieder wird, hat man nicht kommen sehen. Aber die Entwicklung tatsächlich ist irgendwie witzig, also oder was heißt witzig, ist eigentlich eher tragisch vom MVP so abzustürzen, aber sich dann halt wieder so zu verbessern, dass du wieder wirklich einen positiven Beitrag leisten kannst, ist natürlich...
Ja, irgendwie finde ich halt, man müsste das irgendwie würdigen. Also vielleicht auch mit einem Comeback Player of the Year oder was. Also ich hätte nie gedacht, dass man nochmal so eine positive Saison von Derrick Rose sehen würde.
Nee, also hätte ich auch nicht damit gerechnet. Also da auch, muss man auch jetzt, nachdem er jetzt ziemlich viel Hate abbekommen hat, muss man Tom Thibodeau auch mal irgendwie loben, dass er ihm nochmal die Chance gegeben hat. Also aus alter, vielleicht, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, aus alter Verbundenheit heraus, aber...
Du, ich habe vor ein paar Tagen ein Spiel der Timberwolves gesehen, wo Luol Deng einige sehr gute Minuten gespielt hat.
Und eine Dreier getroffen
hat. Ja.
Und die ganze Halle ist ausgerastet. Ja, stimmt.
Letztendlich war vielleicht der Timberwolves-Ansatz doch immer richtig.
Ja, eben. Er hat sich nur nicht getraut, den ganz durchzuziehen. Und Ryan Saunders macht es jetzt mit seinem Babyface.
Okay, aber wenn wir schon von Rose und Sabonis und so reden, wollen wir dann einfach direkt auf den Six-Man übergehen?
Das können wir machen.
Oder bringe ich dich damit jetzt komplett durcheinander?
Nee, weil können wir gleich weiter im Text, dann, weil ich bin ja jetzt dran.
Ja.
Und mein Sixth Man ist tatsächlich Derrick Rose.
Langweilig.
Nein, Entschuldigung, ich muss ihm den Award geben. Und du hast ja herausgefordert.
Ja.
Weil, also er startet auch hin und wieder, hat aber zwei Drittel seiner Spiele kam er von der Bank, die er gemacht hat. Und ja, ich meine, wir haben ja den Case, haben wir gerade eben schon eröffnet. Also, ich meine, er trifft immer noch fast 50% von draußen, was einfach, weiß ich nicht, wenn man ihn so über die Jahre verfolgt hat, einfach komplett grotesk daherkommt eigentlich. Also es ist wirklich, es war so niemals vorherzusehen. Er macht 18,3 Punkte und er ist einfach wieder übernimmt einen wichtigen Part bei den Timberwolves. Und er ist halt so dieser Energizer, halt auch so ein bisschen, gibt dem jungen Team ein bisschen Veteranen-Power kann man nicht sagen. Ne? Das ist ein ganz, ganz...
Das klingt irgendwie wie so eine Kraft.
Es klingt ein bisschen nach Veteranen-Podcast.
Oder wie bei Tekken. Irgendwie so eine Stärke, Veteranen-Power
oder
so.
Ja, genau.
Wobei das ganz geil wäre.
Dann bewegst du dich langsamer. Wobei Derrick Rose bewegt, ich finde Derrick Rose nicht mal so witzig, weil er hat ja so diese hektischen Bewegungen irgendwie. Also früher war das dann halt, war da wesentlich mehr, da sind wir wieder da, Power dahinter. Heute ist es irgendwie, bewegt er sich einfach nur so schnell und so ein bisschen ruckartig. Also es ist manchmal ein bisschen komisch anzusehen.
Ich glaube, das sieht wegen der Frise auch noch hektischer aus, als es eigentlich so, ist. Sie so hinterher das ist bei Brandon Ingram, habe ich das regelmäßig das gleiche Problem. Ja. Also ich meine, der bewegt sich auch wirklich hektisch, aber man denkt auch immer, durch die Frise wird es wahrscheinlich noch verstärkt, dieser
Effekt. Ja, das kann sein. Es weht zu viel aus.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, aber für mich ist Derrick Rose einfach ein wertvoller oder für die Timberwolves ein extrem wertvoller Part geworden. Und damit, da bin ich auch wie bei Hield, das hätte ich persönlich niemals gedacht. Und gut, ich muss auch gestehen, aus alter Verbundenheit irgendwie spielt es da auch ein bisschen mit rein. Also deswegen kriegt er meinen Award, den Sixth Man of the Year.
Also finde ich okay.
Wieder keine Prügelei oder was?
Später dann.
Okay.
Dafür gehen wir doch in den Pub.
Stimmt. Also erst essen, dann prügeln.
Six-Man ist halt, finde ich, irgendwie ein schwieriger Award jedes Jahr, weil es, also es gibt Jahre, in denen es eigentlich nur darum geht, hey, wer macht eigentlich viele Punkte, den schauen wir uns mal an. Spielt er meistens, also das einzige Kriterium ist ja auch, macht die Hälfte seiner Spiele von der Bank.
Ja, so, genau.
Das reicht dann schon. Und dann, aber dieses Jahr gibt es wirklich einige, die ich, also über die ich nachgedacht habe, die ich für gute Spiele, also für sehr gute Spieler halte. So zum Beispiel bei Spencer Dinwiddie kannst du auch manchmal, also es gibt genug Spiele, wo er der beste Spieler seines Teams ist, kommt halt von der Bank. Bei mir ist es jetzt für den Moment Domantas Sabonis trotzdem. Einfach weil irgendwie das, was die Pacers leisten, fliegt so unter dem Radar, gehört aber irgendwie schon echt mal gewürdigt. Also aktuell drittbestes Team im Osten, irgendwie bockstarke Defense und eigentlich haben sie jetzt nicht.
Und zwei Siege hinterm Top-Sieg, oder?
Ich glaube drei, aber auswendig weiß ich es nicht. Sind auf jeden Fall nah dran, haben teilweise auch einen relativ einfachen Schedule gehabt, aber ich meine, das soll es nicht heißen. Ich meine, Oladipo hat auch eine ganze Weile gefehlt und sie haben dabei absolut keinen Schritt zurück gemacht. Und von daher, das finde ich schon stark. Und Sabonis war, also ist jetzt bei absolut nicht in jedem Spiel und der ist auch nicht der beste Spieler des Teams insgesamt, aber es gibt genug Spiele, wo er halt auftritt, wie der eigentlich, also wie die dominante Figur in der Offense. Und das, ja, finde ich schon relativ beeindruckend. Und gerade diese Kombination aus ihm und Turner, also quasi dieses Bataillon, entweder der eine oder der andere oder auch mal zusammen, ist halt nach wie vor, glaube ich, eine der interessanteren Situationen in der NBA, weil die beiden auch immer noch ein bisschen lernen müssen, mehr zusammenzuspielen, um dann rauszufinden, ob das irgendwie dauerhaft Zukunft hat. Aber also,
was fehlt da noch? Also wo sind da die größten
Probleme? Sie sind einfach teilweise in der Offense noch nicht so aufeinander abgestimmt, dass es gut funktioniert. Aber jetzt über die letzten Wochen trifft halt Turner jeden Dreier, den er nimmt. Und das hilft dann schon mal sehr, weil Sabonis nimmt halt keine Dreier. Genau. Und wenn Turner die mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstverständnis nimmt, dann ergänzt sich das halt besser. Ja. Also zumal Sabonis
wie Carter auch ein sehr guter Passer ist.
Wie Carter und Marker, ne? Eigentlich genauso.
Was die Warriors ja wieder leidlich im eigenen Leib erfahren mussten.
Die Armen. Genau. Und also, ich meine, die Zahlen sind halt auch hart. So also in 26 Minuten von der Bank 15, 10 plus 3 Assists, 62% aus dem Feld. Ist halt krass. Also in der Hinsicht dann auch sogar noch ein kleines bisschen besser als Montrezl Harrell, über den ich auch nachgedacht hatte von den Clippers. Da ist es halt so, da kommen irgendwie so viele gute Spieler von der Bank rein bei den Clippers, dass es nicht so leicht zu sagen ist, okay, der ist jetzt definitiv der Six-Man. Ja. Das hätte ich vor ein paar Wochen eher noch gesagt, aber also je mehr Lou Williams dann in der Saison ankommt und so, desto mehr.
Ja, ist Lou Williams nicht langweilig mittlerweile? Also es ist halt, ich meine,
ja, natürlich, er hat das Ding ja auch schon 400 Mal gewonnen, aber das ändert halt nichts daran, dass er immer noch ein ganz guter Six-Man
ist. Nein, auf jeden Fall, ich will die Leistung jetzt überhaupt nicht schmälern, aber ist es nicht irgendwie so dieses Ding, okay, du hast jetzt halt diesen teilweise krasse Scorer von der Bank, der dir einfach sehr, sehr viel Energie von der Bank geben kann und punkten kann von der Bank, aber irgendwie ist es, also ich meine, langweilig im Sinne müssen wir nicht auch mal irgendwie andere Spielertypen irgendwie würdigen.
Absolut.
Mit diesem Award und nicht halt immer, wie du vorher auch schon gesagt hast, nicht immer nur sagen, okay, wer macht die meisten Punkte oder wer hat dann irgendwie.
Deswegen ja von mir keine Stimme für Derrick Rose oder Spencer Dinwiddie in dem
Fall. Aber Derrick Rose.
Jetzt hat er sich die Grube gegraben.
Aber warte, er kommt wieder raus. Bei solchen Awards geht es ja auch immer um die Story.
Und wir haben ja
vorher gesagt, wie schön die Story ist und deswegen. Du weißt, die Nasenspitze schaut wieder raus aus der Grube gerade.
Du weißt, ich bin eiskalt und analytisch, deswegen kommt das bei mir natürlich nicht vor.
Genau. Ja, eben kein stimmt. Deswegen bei dir der Roboter aus Litauen. Genau. Ja, also ich bin da auf jeden Fall, ich kann da schon mitgehen, auch mit Sabonis. Wobei, wie gesagt, die Story macht es halt auch dann für mich dann bei Rose, aber.
Sagen wir mal so, ich bin nicht überrascht, aber das ist okay.
Was? Warum nicht? Ich meine, naja. Gut. Nächster?
Ja.
Coach?
Okay. Bin ich wieder dran?
Du bist wieder dran.
Okay, also auch wenn ich meinen Preseason-Pick Mike Budenholzer immer noch gerne nehmen würde, aktuell bin ich bei Popovic, einfach weil was die Spurs in letzter Zeit veranstalten, mich schon echt relativ fasziniert, mal wieder, weil eigentlich ist dieses Team nicht so besetzt, dass man sagen müsste, die müssten jetzt hier groß Alarm machen in der heutigen NBA, sage ich mal. Und also die Stärken der beiden besten oder also auf jeden Fall renommiertesten Spieler sind eigentlich welche, die vor allem in Kombination, aber grundsätzlich in der heutigen NBA nicht zwingend einen Platz haben, beziehungsweise sie haben schon einen Platz, aber man muss schon clever arbeiten, um sie ideal einzusetzen. Und eigentlich würde man denken, das schafft man, wenn man einen davon hat, aber nicht, wenn man zwei davon hat und sonst keinen dynamischen Offensivspieler eigentlich.
Ja.
Und das ist bei den Spurs ja eigentlich der Fall. Und sie haben es trotzdem geschafft, jetzt eine Top-5-Offense darum zu bauen. Sie sind defensiv zwar nicht, also bei weitem nicht auf dem Niveau der letzten Jahre, aber zumindest in den Minuten, wo DeRozan nicht spielt, sind sie absolut in Ordnung. Und also gerade wenn man sich die Verteidiger auf den kleinen Positionen anguckt, Derrick White ist ein sehr guter Verteidiger, sonst ist da, also Bryn Forbes, den kann ich auch aufposten wahrscheinlich. Macht zwar heutzutage niemand mehr, aber könnte man, wenn man wollte.
Die Spurs will ihn aufposten, aber die haben ihn ja.
DeRozan kann nicht verteidigen und Bellinelli, so
ja.
Der ja, ist ein netter Typ, ne? Der kann heiß laufen, aber verteidigen kann er halt auch nicht. Und also an sich sind sie in der Hinsicht schon echt extrem limitiert und dass sie in letzter Zeit so einen trotzdem wieder guten und erfolgreichen Basketball spielen, finde ich, gehört honoriert. Und also wie man das ja schon seit mittlerweile 50 Jahren sagt, bei Pop machst du nichts falsch. Und ich finde, das gilt auch in diesem Jahr wieder.
Aber ist ein guter Punkt.
Es kann auch gut sein, dass sobald der Spielplan jetzt wieder ein bisschen härter wird, sie ein paar mehr Auswärtsspiele haben, ein bisschen stärkere Gegner, dass das sich halt auch wieder alles ein bisschen einpendelt bei den Spurs und sie nicht so dominieren wie über die letzten Wochen, aber...
Ja, aber am Ende wird es ja irgendwo in der Mitte einpendeln. Also am Anfang lief Zwischenzeit lief es ja total wahnsinnig schlecht.
Und ja, genau. Der Anfang war verheerend, auch weil sie natürlich irgendwie die Ausfälle gerade von DeJounte Murray und so noch...
Derek White ist am Anfang auch rausgefahren.
Genau, der war auch raus. Das mussten sie ja alles irgendwie erstmal kompensieren. Und also, wie du schon sagst, wahrscheinlich werden sie sich irgendwo in der Mitte einpendeln. Und es ist halt so wie jedes Jahr, dass es halt diverse echt gute Kandidaten gibt. Aber da ich momentan schwer einen so richtig gut herauspicken kann, ist dann halt einfach so der Default-Pop.
Machst du nie was falsch, das stimmt schon. Ganz kurz, aber wir sagen irgendwie so, sie gehen irgendwie gegen den Strom, auch wegen ihrer beiden Besten, also Aldridge und DeRozan. Aber ist es nicht sogar ein Ansatz, zu sagen, weil der Mitteldistanzwurf ist ja eigentlich doch nur deshalb so verpönt, weil er nur ein bisschen einfacher ist als der Dreier, aber halt dafür nur unwesentlich weniger gibt.
Ja, er ist mathematisch einfach nicht so sinnvoll.
Genau, aber theoretisch ist es doch der einfache Wurf.
Na, aber also das Problem sind ja lange Zweier.
So, ja, genau. Also
normal Mitteldistanz ist ja okay, aber also lange Zweier sind halt.
So. Aber wenn du eine Offense, wie die Spurs jetzt quasi, so wirklich so, dass du jetzt die ganz langen Zweier vermeidest und halt irgendwie so Midrange Plus sozusagen aufbaust, ist es nicht tatsächlich, also wir sehen ja gerade, dass es ein Ansatz sein kann, wenn du die richtigen Spieler hast, aber ist es nicht wirklich was, wo man sich vielleicht auch andere Teams ein bisschen mehr in eine Richtung, in die sich andere Teams wieder mehr orientieren können? Weil ich meine, wir sehen viele Teams, die den Dreier ballern, weil man den Dreier halt ballert, die aber keine Schützen haben. Also wäre das nicht,
weil... Auch die Warriors nehmen aktuell, glaube ich, die zweit- oder drittmeisten Mitteldistanzwürfe.
Ja.
Weil halt Durant das ganz gut kann.
Ja.
Also
ja,
eben, genau. Alias perfekt kann.
Ja.
Warum nicht?
Ja. Und ich meine, gut, das ist jetzt keine Benchmark, aber ich finde halt, also wenn ich jetzt spiele, man sagt und man tut immer so, als wäre der Mitteldistanzwurf oder halt auch ein bisschen weiter draußen, aber noch nicht an der Dreilinie, als wäre es per se ein schlechter Wurf. Aber für mich ist halt ein guter Mitteldistanzwurf ist für mich, oder ein sicherer Mitteldistanzwurf ist für mich trotzdem noch besser als ein wackeliger Dreier. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
also es kommt immer aufs Spielermaterial an, aber ob nicht mehr Teams sich vielleicht angesichts dieses Spurs-Erfolgs jetzt gerade denken, also muss natürlich sehen, wie sich es weiterentwickelt, aber ob sich nicht mehr Teams dann denken, okay, vielleicht, wenn wir entsprechendes Spielermaterial haben, gucken wir, ob wir da wieder so ein bisschen uns was abschauen können.
Ja, also ich denke, wie du schon sagst, es hängt halt vom Spielermaterial ab. Also wenn man jetzt auf das extremste Beispiel halt schaut, die Rockets, da dürfen ja Paul und Harden dürfen ja aus der Mitteldistanz werfen und sonst eigentlich so gut wie
niemand. Der ist ja auch ganz solide. Ne?
Der ist auch ganz solide, ja, der kann das gut. Aber also so jemand wie PJ Tucker, das macht halt Sinn, dass der im Training 1000 Mal aus den jeweiligen Ecken Dreier nimmt.
Klar.
Und dann hast du halt diese Muscle Memory. Und deswegen, das ist halt der Wurf, den er nehmen soll und vielleicht mal einen Dank. Und sonst braucht er nicht wahnsinnig viele Würfe nehmen, einfach weil sie auch nicht seine Rolle sind und nicht einstudiert sind.
Aber da ist dann das System, das System der Rockets ist ja eigentlich kaum zu duplizieren, wenn du nicht so einen Spieler hast wie Harden. Also weil es einfach
für mich
steht und fällt es schon mit Harden Skillset.
Schon, aber so ein bisschen in die Richtung geht ja das, was, also nicht, dass es identisch wäre oder so, so ein bisschen in die Richtung halt mit einer kreiert alles und hat vier Schützen um sich rum. Das so ein bisschen stellen die Bucks das in die Saison, ja, auch wenn sie auch noch andere Leute haben. Ja, natürlich.
Also das sind wahrscheinlich die beiden, über die wir später noch bei der MVP-Diskussion. Also musst halt, wenn du, sagen wir mal, du hast jetzt gute, aber keine überragenden Spieler oder vielleicht noch sehr gute Spieler. Aber ich glaube, ein System wie das der Spurs, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht, wenn man es genau durchdenkt, vielleicht sogar einfacher zu implementieren, zu kopieren, wie auch immer.
Ich glaube, das bedarf mehr Spielintelligenz. Und also das ist glaube ich, dann wiederum ein Unterschied. Und dazu...
Und mehr Automatismen.
Ja, und jemand wie Aldridge, das ist wahrscheinlich aktuell einer der besten drei Mitteldistanzwerfer überhaupt. Und ich meine, DeRozan ist zwar nicht so effizient, hat aber über die letzten 100 Jahre auch mehr aus der Mitteldistanz draufgehalten als alle anderen. Sie haben da einfach so eine etwas andere Expertise. Ja. Ich glaube, da das aktuell quasi nicht in die Richtung gelehrt wird, ist es jetzt wahrscheinlich auch schwieriger, dann zu sagen, du operierst jetzt mal in erster Linie da.
Ja.
Also, dass der Wurf da ist und genommen werden soll, ist ja richtig. Nur ich glaube, es hängt halt einfach immer so ein bisschen vom Maß ab. Und ich glaube, das, was die Spurs aktuell machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so leicht zu replizieren ist, einfach weil...
Ich sage, dass es leicht ist, aber...
Nee, also ich meine auch im Kontrast so mit dem, was die Rockets machen. Ich glaube, natürlich, um das so erfolgreich zu machen wie die, brauchst du natürlich irgendwie einen genialen Playmaker im Idealfall. Aber so, dass man
sagt... Gut, dass du natürlich sagen kannst, du stellst vier außen rum und einer macht und dann gibt es irgendwie Platz und irgendwie einen offenen Wurf, klar, das geht schon.
Und also und ich glaube auch nicht, also natürlich, wenn man jetzt irgendwie sagt, Titel oder nix, dann kann man das so nicht machen. Aber also wenn die Kings nur vier Schützen und die Aaron Fox haben, das wird schon auch irgendwie funktionieren. Also
irgendwie, ja.
Dieses Rezept ist halt extrem simpel und ich glaube auch nicht, dass das ewig irgendwie Erfolg haben wird, aber aktuell ist es halt irgendwie noch was man, glaube ich, ausnutzen kann und was man leichter ausnutzen kann, wenn man einfach vier einigermaßen fähige Schützen irgendwie um einen dynamischen Playmaker rumpackt. Und also auf dem Niveau, wie es die Rockets machen, ist sicherlich nicht möglich. Also das sieht man ja auch im Vergleich der Rockets dieses Jahr und im Vergleich der Rockets letztes Jahr, dass die Leute drumherum schon auch noch dann irgendwie eine gewisse Rolle spielen, aber ja, also aktuell ist das noch, glaube ich, eher was man ausnutzen kann. Aber also ich bin auch schon gespannt, in welche Richtung dann dieser nächste große Trend geht, weil irgendwann ist halt das Maß irgendwie voll und dann nimmt jedes Team 600 Dreier pro Spiel und dann muss man sich vielleicht auch nochmal was anderes überlegen, weil die anderen Teams auch wissen oder vielleicht ein bisschen besser darauf eingestellt sind, wie man Dreier verteidigt.
Weil du ja auch siehst, du hast ja in den letztjährigen Playoffs gesehen, was dann doch sein kann, wenn halt dieser Dreier einfach mal nicht fällt. Also die Rockets in Spiel 7.
Wenn man die 27 Dreier in Folge nicht trifft, ist schlecht.
Genau, und halt trotzdem immer, weil das
System... Nach Adam Riese.
Ja. Da wäre der ein oder andere Mitteldistanzwurf zwischen rein, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
Ja.
Nee, aber ich fände es, also grundsätzlich fände ich es ganz schön, wenn es ein bisschen mehr Vielfalt wieder gäbe. Also wenn man einfach wieder mehr unterschiedliche Ansätze sähe und dann, da finde ich es irgendwie ganz erfrischend, dann Popovic irgendwie zu sehen. Mein Kandidat? Ich war auch bei Budenhauser erst, aber meiner ist Mike Malone.
Ja.
Weil, also, erstens finde ich, kriegt er irgendwie sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Also klar, man redet über die Nuggets und die Nuggets sind vorne im Westen und ja, haben sich irgendwie durch nichts beirren lassen dieses Jahr, aber irgendwie über Mike Malone redet keiner so richtig, habe ich so das Gefühl. Und ich finde es schon, also Punkt 1 mal beeindruckend, was er für eine Defense irgendwie aufgebaut. Und da ist ja für mich auch der Unterschied zum Budenhauser zum Beispiel, wo ich, also nicht, dass die Bucks nicht gut verteidigen, so definitiv, aber beide haben einen Superstar. Beide haben einen sehr, sehr speziellen Superstar, aber ich finde, Jokic hat noch eine klarere Schwäche als Giannis zum Beispiel, beziehungsweise eine, die schwerer zu kaschieren ist. Also Giannis haben wir ja den Wurf, also ist genauso eine klare Schwäche, aber ist schwerer zu kaschieren. Und wir haben ja vor der Saison haben wir viel darüber geredet, boah, Jokic, überragender Playmaker, besonderer Spieler, Spielintelligenz, er weiß auch, wie er irgendwie seine Mitspieler einzusetzen hat, wen er wann einzusetzen hat, und das ist alles wahnsinnig wertvoll. Aber was machst du, wenn der Gegner halt permanent ihn rauspickt, wenn du selber in der Verteidigung bist, und wie kaschierst du das irgendwie? Und das haben die Nuggets zumindest Stand jetzt, haben sie es relativ gut hinbekommen. Also sie verteidigen nicht mehr ganz so gut wie am Anfang der Saison, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass natürlich das System relativ intensiv ist und relativ viel abverlangt, also sowohl was Rotation, also was Kommunikation angeht, und dass da vielleicht dann im Laufe der Saison sich dann so ein bisschen der ein oder andere Fehler einschleichen wird. Aber trotzdem hat es, finde ich, Malone und sein Coaching-Staff haben es halt geschafft, da irgendwie ein System zu integrieren, das mit dem Jokic auf der Platte stehen kann hinten und vorne halt dann so Geschichten raushauen kann wie letzte Nacht. so irgendwie da seine Touchdown-Pässe von nach einem einhändigen Rebound irgendwie Richtung nach vorne schmeißen kann und so und halt irgendwie seine Magie auspacken kann.
Ja.
Und das finde ich schon eine krasse Leistung. Und zudem hast du halt hast du den Nuggets ein Team, das hat zwar Jokic, aber habe ich ja gesagt, Jokic ist speziell und halt irgendwie keiner wusste so richtig, was er aus den Nuggets machen soll. Also man hat schon gesagt, okay, sie sind ein sehr, sehr gutes Team, da ist viel Potenzial drin. Aber ja, dass sie irgendwie, nicht, dass sie dominieren, aber dass sie wirklich zum Ende, Mitte der Saison immer noch ganz vorne sind im Westen. Und dann noch, wenn du noch dazu gehst, die ganzen Verletzungen, die sie hatten. Also Will Barton ist direkt am Anfang ausgefallen. Also ja, Thomas, der irgendwie von der Bank kommen sollte, hat noch kein Spiel gemacht. Dann Gary Harris, lang ausgefallen, wiedergekommen, jetzt gerade wieder verletzt. Paul Millsap, ihr bester Verteidiger, war raus. Dann Jamal Murray war kurzzeitig mal raus. Also es ist irgendwie...
Der Lottery-Pick noch kein Spiel gemacht, genau.
Und es, trotzdem sind sie aber nicht eingebrochen. Und wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, als die ganzen Verletzungen sich so ein bisschen angehäuft hatten, haben wir gesagt, boah, jetzt schade irgendwie, jetzt könnte es da hingehen. Ging aber nicht dahin.
Oder? Nee, im Gegenteil.
Eben. Und sie haben irgendwie, du hast gemerkt, okay, sie haben noch viel mehr Spieler, als man dachte, auf die sich verlassen können. Und finde ich eine krasse Coaching-Leistung, ehrlich gesagt. Und klar kann man jetzt sagen, es ist ein Regular-Season-Team und in den Playoffs fehlt ihnen vielleicht gerade auf den kleinen Positionen so ein bisschen derjenige, der konstant übernehmen kann. Also Murray hat ja schon das ein oder andere Spiel rausgehauen, aber hat auch den ein oder anderen Stinker rausgehauen. Also dann, du weißt halt nicht genau, aber ich meine, es geht ja um die Regular-Season und deswegen Michael Malone.
Ja, finde ich legitim. Also grad, wo du gesagt hast, du willst, dass die Teams ein bisschen unterschiedlicher spielen. Da sind ja die Nuggets auch ein wunderbares Beispiel für.
Also, genau, ja.
Was halt alles über Jokic fußt, aber also das ist diese 4-5 Pick-and-Rolls mit ihm und Mason Plumlee zum Beispiel.
Ja, genau.
Weltklasse.
Ja.
Das siehst du sonst nirgendwo. Ja. Oder dass er halt sofort, wenn er die Mittellinie überschritten hat, schon Lobpässe auf irgendwen wirft und der noch nicht mal offen ist, aber der dann in dem Moment einfach gerade so offen wird und den dann einfach nur reinlegen muss. Ja. Das ist halt total abgefahren.
Ja.
Wo wir dann wieder bei Jokic sind. Aber ja, ich finde Malone auch einen sehr guten Kandidaten. Ich denke, der hat auch Chancen. Und also wie du schon sagst, darüber wird gar nicht mal so wahnsinnig viel geredet. Aber also gerade inwieweit sie das defensiv stabilisiert haben, das Ganze, nachdem sie letzte Saison schon mit das beste Offensivteam der NBA waren, aber halt defensiv eine absolute Vollkatastrophe, das ist schon aller Ehren wert. Also jetzt sind sie da wirklich gut. Wie du schon gesagt hast, meine leichten Bedenken in Richtung Playoffs sind auch immer noch da, aber
ja, muss man sehen,
es geht um die Regular Season und da ist Denver und Mike Malone auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Also guter Kandidat.
Ja, ich hoffe, dass es weitergeht, weil ich schaue ihn tatsächlich sehr gern zu. Also so ein bisschen zu meinem geheimen League Pass Lieblingsteam irgendwie entwickelt.
Ja, ja, also, kann ich nachvollziehen. Ich gucke sie auch extrem gerne.
Oder was heißt geheim unerwartet, weil erstens, wen interessiert es, wen ich gucke und zweitens. Jeder kann es gerne wissen, den es dann interessiert. Ja, gut. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht irgendwie einen gemeinsamen Kandidaten finden, von daher, ich bin mit deinem einverstanden. Also, dann.
Wir sammeln einfach nur Argumente, um uns später aus dem Maul zu
hauen. Genau, okay. Genau. Also wir führen so interne Strichlisten und dann irgendwann kommt es halt, dann platzt halt hervor.
Ja.
Rookie of the Year?
Ja, ich glaube, du bist wieder dran als Erster.
Ja. Ganz klar, Wendell Carter Jr.
Ja.
Ja. Großem Abstand, weil niemand lernt so intensiv, während er sitzt, wie Wendell. Deshalb, Luka Doncic natürlich. Also da
ja.
Ist für mich relativ klar.
Sollen wir über Platz 2 diskutieren, weil wir bei Luka sowieso einer Meinung sind, oder?
Wenn du möchtest. Ich muss, zu Luka möchte ich noch ganz kurz sagen, also diese Klatsch-Stats, die ich da letztens gesehen habe, die übers Wochenende, glaube ich, kursiert sind, schon krass.
Ja,
also kann man schon sagen. Also weiß ich nicht, mit der viertbeste Klatschscorer der NBA war am Wochenende mit 55 Punkten und halt, und das ist halt 65,4% aus dem Feld in Spielen, die in den letzten 3 Minuten noch One-Possession-Games waren. Also das ist für einen 19-Jährigen, also gut, da siehst du natürlich wahrscheinlich auch einfach, oder was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher, die Erfahrung aus Euroleague, spanischer Liga und
EM. Ja. Gewonnen.
Ja, also da ist halt, das ist schon schwer in Worte zu fassen irgendwie.
Ich finde es irgendwie lustig, dass ich glaube vor 2 Monaten mal, als er eins seiner abgefahrenen Spiele hatte, bei Twitter scherzhaft gefragt habe, ob er eigentlich All-Star ist dieses Jahr. Und also wie gesagt, war eigentlich nicht wahnsinnig ernst gemeint. Mhm. Und aktuell sieht es halt danach aus,
dass er Körner so aus da ist.
Ja, genau. Ja. Also erstmal sieht es so aus, dass die Fans ihn reinwählen und dann, wenn jetzt die Coaches schon davon anfangen, das auch zu bestätigen, dann wird es halt wahrscheinlich auch wirklich passieren.
Und das muss man
ja sagen. Dann haben wir Luca vielleicht demnächst als All-Star-Kapitän, der dann wählen darf. Ja. Das wäre auch irgendwie schon sehr absurd.
Ja. Und das finde ich halt, ich meine, klar, man lobt sich immer, wie gesagt, in der NBA irgendwie, der ist gut. Aber ich meine, bei einem 19-Jährigen zu sagen.
Außer also, Durant über Kawhi.
Mag er nicht?
Nee, der hat, als Kawhi noch bei den Spurs war, hat er mal über ihn gesagt, dass das ein System-Player ist. Ich glaube, das kam wohl bei Kawhi dann überhaupt nicht gut an. Deswegen werden die beiden auch nicht
diese zusammen. Die Clippers-Geschichte wird wahrscheinlich nichts mehr.
Nicht zusammen.
Nee, aber was ich sagen wollte, irgendwie bei einem 19-jährigen Rookie zu sagen, okay, der ist ein All-Star, ist, finde ich, hat schon dann Substanz.
Ja.
Weil es ein Kompliment ist, das über so dieses klassische Arschpudern irgendwie hinausgeht.
Ja. Man muss trotzdem dazu sagen, wenn er diese Leistung in Memphis bringen würde, weiß ich nicht, ob das so krass so eine Stufe schon erreicht hätte, weil Memphis irgendwie so ein Team ist, was die Leute wenig interessiert. Aber ich meine, gut, das ist.
Aber ist Dallas so viel interessanter?
Dallas ist jetzt auch kein mega Hype-Markt, aber irgendwie haben die das, glaube ich, alles schon wesentlich besser vermarktet, so das Ganze. Und also ich will da jetzt überhaupt nicht das kleinreden.
Ja.
So, wenn man es nur nach den Leistungen misst, wäre Doncic für mich im Westen jetzt eigentlich noch kein All-Star, aber er ist nicht weit davon entfernt und das für sich ist schon mal richtig krass. Und ja. Deswegen würde es mich
auch
nicht ärgern. Ja, genau. Und deswegen würde es mich auch nicht ärgern, wenn er es schafft. Im Osten wäre er safe einer.
Ja, gut so.
Hätten ihn die Hawks mal genommen.
Ja, mit Trae Young.
Wobei die Hawks mittlerweile auch Spaß machen. Also will man gar nicht so verteufeln. Vor allem John Collins ist eine brutale Maschine.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Hawks-Spiele in letzter Zeit gesehen, aber ich habe nur gehört, okay, dass er so ausbricht. Den habe ich übrigens gesehen hier im Oktober oder so, hier in London. Es war nicht im Oktober, es war im August. Aber egal. Auf jeden Fall war er hier in London. Da gab es so eine NBA-Ausstellung in einem Kaufhaus. Und da hatten sie John Collins dazu eingeladen, der dann irgendwie 2K gezockt hat. Und okay, dann wieder gegangen ist.
Wie man das bei Ausstellungen halt so macht.
Wie man das bei Ausstellungen so macht. Und dann, es gab wohl ein Q&A, aber das war dann irgendwie, ich hatte einen falschen Zeitplan. Und dann kam ich leider zu spät fürs Q&A. Aber ich habe ihn von hinten gesehen.
Sehr gut.
Ja.
Ich glaube, das verschafft ihm den Boost, warum er in dieser
Saison so gut ist. Ich glaube auch, zwar, weil die positive Aura, die ich da vermittelt habe an diesem regnerischen Sonntagnachmittag.
Ja.
Ja, also Doncic, ist relativ klar. Du wolltest dahinter diskutieren.
Ja, wobei, nee. Lass uns mal einfach bei Luca bleiben.
Und Luca bleiben.
Das Rookie-Thema machen wir irgendwann demnächst.
Ja. Ich finde es ja,
weil ich habe Hunger.
Weil du hast Hunger. Was ich bei Doncic, ich finde es immer geil irgendwie vor, ich meine, so dieses Ausmaß irgendwie, wenn ich mir das so überlege, ist jetzt noch nicht mal 4 Jahre her, dass ich beim Euroleague Final Four in Madrid in irgendeine Schulturnhalle gefahren bin. Weil unser Chef damals meinte, hier, schau dir den mal an. Und ich da irgendwie Luka Doncic zugeschaut habe in dieser Schulturnhalle. Und jetzt, also beziehungsweise 3,5 Jahre später, legt er dann irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig 20-Plus-Spiele auf. Ist einer der besten Clutch-Scorer der NBA und ist halt immer noch ein Teenager quasi. Also irgendwie so dieser kleine Zeitsprung, in dem so viel passiert ist, Europameister mittlerweile ja auch. Also es ist schon. Also ich bin echt gespannt, wo es da noch hingeht irgendwie.
Ja, ich auch. Also Bill Simmons bezeichnet ihn ja immer schon als künftigen MVP. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber dem stehen auf jeden Fall noch ein paar recht interessante Jahre bevor. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass er noch lange nicht auf dem Zenit angekommen ist, sondern dass das eher noch weitergeht bei dem.
Wo siehst du noch die größten Verbesserungsmöglichkeiten? Einfach nur körperlich? Oder?
Also ich meine, er ist ja schon besser geworden.
Er hat sich abgenommen über die Saison.
Ja, oh Wunder. Das war irgendwie zu erwarten.
Ja, aber viele nehmen auch zu über die Saison. Also Marcus Smart hat auch schon zugenommen über die Saison.
Ja, Raymond Felton auch und Sibo auch, aber genau, das zählt nicht. Also das ist anderer Metabolismus, glaube ich. Nee, also bei Doncic, also physisch, das ist auf jeden Fall etwas, wo er, glaube ich, noch ein bisschen robuster werden kann. Kann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auch an die Freiwurflinie gehen. Kann dazu seine Entscheidungsfindung ist ja schon besser geworden. Er schmeißt auch jetzt schon weniger Turnover als noch am Anfang der Saison, wo er es ein paar Mal ein bisschen übertrieben hat mit dem Zaubern. Aber das sind eigentlich alles so Sachen, die ja mit zusätzlicher Erfahrung kommen werden. Also ich sehe jetzt bei ihm im Spiel eigentlich nicht so etwas, wo ich sagen würde, da ist er richtig beschissen, das muss unbedingt ganz, ganz anders werden. Also, dass er defensiv nicht der geilste Spieler ist, ist klar, ja. Aber auch das sind Sachen, wo er, glaube ich, wenn er einerseits noch ein bisschen seine Fitness optimiert und andererseits auch so sein, also einfach noch ein bisschen mehr im NBA-Basketball vom Verständnis her ankommt, dass er dann da also sowieso Fortschritte machen wird.
Das ist auch mittlerweile manchmal das, wo ich so ein bisschen mich dann frage, also nicht jetzt als großer Skeptiker, wo ich mir einfach denke, weil er schon so auf so einem hohen Niveau ist, wo ich mir dann denke, okay, wie hoch kann es noch gehen quasi? Ja. Kannst du überhaupt noch so hoch gehen oder was kann da noch kommen? Also jetzt sage ich jetzt, wie so oft, wertfrei, also ohne dass ich mir denke, dass es nicht so gehen kann, aber ich schaue mir zu und denke so, okay, wo ist da noch so viel möglich? Oder?
Ja. Nee, es gibt ja Leute, die halt mit 19 in die Liga kommen und eigentlich ist es eher der Normalfall, dass sie halt ein unbeschriebenes Blatt sind. Also Kevin Knox, Wendell Carter, DeAndre Ayton, keine Ahnung, die haben halt alle nicht in ihrem Leben schon 400 Millionen Spiele absolviert und er hat halt schon alles Mögliche gemacht vorher. Und also natürlich kommst du dann auch irgendwie mit einem etwas anderen Vorsprung rein, auch was die Entwicklung angeht, aber ich weiß nicht, andererseits ist er halt trotzdem 19. Also es würde mich wundern, wenn er irgendwie mit 21 sein Limit erreicht und danach geht es dann wieder bergab.
Nee, also würde mich definitiv auch wundern. Also ich glaube auch, dass man weiß es, man kann es sowieso immer nicht einschätzen. Klar kann man Stärken und Schwächen irgendwie sich so ein bisschen angucken und dann sagen, okay, das könnte man noch verbessern, aber was dann im Endeffekt kommt, weißt du ja nie. Also ich meine, keine Ahnung, schau dir Oladipo an zum Beispiel oder auch jetzt Sabonis, um ein bisschen bei den Pacers zu bleiben. Genau. Sollen wir weitergehen?
Ja.
Defensive Player of the Year?
Fand ich nicht so einfach. Bin ich bei Paul George gelandet, weil einerseits OKC das beste Defensivteam der Liga ist, er dabei irgendwie eine sehr diverse Rolle einnimmt, also ist irgendwie überall zu finden, hat immer seine Hände überall drin, also ich glaube, er führt die Liga auch immer noch bei den Deflections an und ist er irgendwie hyperaktiv und dabei nicht jemand, der die ganze Zeit spekuliert, also so, ich glaube, Russell Westbrook holt gerade so etwas mehr Steals als er, ist aber auch halt mit einer ganz anderen Einstellung an der Defense dran, also er schielt da ein bisschen mehr drauf und bei Paul George habe ich immer das Gefühl, er lässt ganz selten jemanden wirklich aus den Augen, um zu spekulieren. Also er bleibt eigentlich immer solide und bleibt eigentlich immer davor, ist dann aber so schnell dran, dass er den Ball halt gerne trotzdem klaut oder halt in den Passweg hechtet. Und also OKC hat meiner Meinung nach drei richtig gute Verteidiger, also mit Grant, Adams und ihm. Mhm. Aber er ist da schon derjenige, den ich irgendwie am meisten hervornehmen würde, auch weil es, ich finde es schon immer wieder beeindruckend, wenn jemand, der halt aktuell auch der wirklich, also der beste Offensivspieler ist, den sie haben, gleichzeitig auch noch defensiv so eine krasse Verantwortung übernimmt. Also das sollte zwar eigentlich jetzt, wenn man nur die Defense bewertet, gar nicht mit reinspielen, aber tut es für mich irgendwie automatisch.
Ja, ist schon ein Faktor, weil du ja Kraft lässt zusätzlich. Also
ja, also ich finde, es muss schon irgendwie eine Rolle spielen, weil es gibt so viele eher One-Way-Player in der NBA. Oder
manche werden nur bezahlt, um Defense zu spielen.
Ja, genau. oder Leute, die sich halt...
Oder um überhaupt zu spielen. Sorry, das war jetzt
gemacht. Das ist okay.
Er
lernt im Sitzen und das ist okay.
Nee. Tut mir leid, ich wollte echt nicht schlecht über Jabari reden.
Hast du ja nicht.
Nee, habe.
Nee, und also in den Minuten, die George nicht sitzt, sind sie dann, obwohl sie mehrere gute Verteidiger haben, sind sie trotzdem nochmal um 6 Punkte schlechter beim Rating. Also das heißt, er hat schon auch einfach wirklich einen krassen Impact und ja, diese Saison, die George spielt, gehört für mich sowieso gewürdigt, was gar nicht mal so einfach ist. Also sowohl wenn man über MVP oder auch dann All-NBA First Team oder so redet, das ist, also haben wir letzte Woche schon drüber geredet, es ist für mich nicht so leicht, ihn da irgendwo reinzutun. Ja. Aber andererseits gehört diese Leistung halt echt gewürdigt.
Ja, ich bin da, wir sind tatsächlich einer Meinung. Ich habe auch Paul George.
Dann.
Und da will ich noch eins Stat, was ich interessant fand. Also ich meine, die Defensive Stats sind jetzt nicht immer so wahnsinnig aussagekräftig, aber er hat halt das beste Defensive Rating aller Nicht-Rollenspieler. Und das finde ich auch ein Punkt, der für mich zumindest irgendwie so heraussticht, weil, wie du auch schon gesagt hast, dieses Offensiv-Lastschultern, Defensiv-Lastschultern und dann aber bei den, sonst ist zum Beispiel Daniel Theis ist da relativ weit vorne, also ist natürlich auch sehr, sehr schön zu lesen.
Und letzte Woche waren Theis und Kleber auf Platz 1 und 2.
Ja, genau.
Und dann kam Seth Curry, wo man dann sich gleich wieder denken konnte, ja, vielleicht ist dieses
Rating, nicht ganz so, ja, genau. Aber, ja. Also, aber so dieser, einfach zu sehen, okay, du hast Rollenspieler, die irgendwie eine klare Aufgabenverteilung haben und dann hast du halt einen Superstar da drin, der halt für sein Team alles machen muss, oder was heißt machen muss, aber sehr, sehr viel macht, sagen wir es mal so. Und da ist für mich schon irgendwie ein entscheidender Fakt. Und dann auch, wie du sagst, dass er in den Passing Lanes ist, wie intelligent er verteidigt. Also auch dieses seine Stärke bei Closeouts, dass er quasi in Closeout laufen kann, aber ohne dann die Driving Lane freizugeben. Also es sind halt auch so einfach so Kleinigkeiten, die, finde ich, einen guten, von einem sehr guten oder sogar noch einen sehr guten von einem überragenden Verteidiger unterscheiden. Und da ist halt George schon nochmal auf eine Stufe gestiegen dieses Jahr so ein bisschen.
Ja, würde ich auch sagen. Wen hättest du da noch sonst in der Verlosung gehabt an Kandidaten?
Du meinst jetzt neben Zach Levine?
Ja.
Nee, nur Kawhi? Aus Prinzip?
Ja. Ist immer noch ganz okay in der Verteidigung.
Ist immer noch relativ viel. Ich meine, Gobert hat ein bisschen Probleme gehabt oder hat ein bisschen Probleme dieses Jahr.
Gerade am Anfang der Saison wirklich nicht auf dem Niveau vom letzten Jahr gewesen.
Davis ist natürlich irgendwie immer ein Kandidat, auch wenn halt dafür, also habe ich auch letzte Woche schon gesagt, irgendwie so der Rekord der Pelicans, auch wenn sie mit ihm auf dem Feld sehr, sehr stark sind, ist irgendwie für mich immer noch so ein Faktor, wo ich mir einfach, fand ich ganz interessant auch, was war das, im Low Post mit Bill Simmons, glaube ich war es, wo sie so ein bisschen drüber diskutiert haben, wo sie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt Zach Lowe oder Bill Simmons war, der gesagt hat, okay, die Pelicans, sie haben ihre Schwächen und es ist kein perfektes Team, aber es sind jetzt nicht nur Graupen, die um ihn rumrennen. Also mit Jrue Holiday, mit Mirotic, der natürlich verletzt war, mit Julius Randle. Und ich sehe jetzt keinen.
Und Efron Moore, und dann hört es schon wieder auf.
Und Efron Moore,
deswegen hat mich die Diskussion ein bisschen gestört, weil es ging so um drei Spieler letztendlich.
Ja,
und dann war es das wieder.
Das stimmt. Aber trotzdem, also es ist halt, das ist wahrscheinlich der Mittelweg, oder? Also du kannst du kannst jetzt nicht sagen, das Team ist einfach totaler Müll, aber natürlich kannst du auch nicht sagen, ja, eigentlich sind sie total gut und eigentlich ist er vielleicht gar nicht so gut, weil, ne? Also ja. Es stimmt schon, also es fehlt einfach, der Abfall ist relativ
rapide. Ja, sie sind einfach in einer brutalen Conference und in der Spitze ganz gut, aber also, ja, einige ihrer, ja, drei ihrer besten vier Spieler können quasi nicht, also können nicht alle gleichzeitig auf dem Feld stehen, das ist problematisch und dann kommt halt einfach drumherum so verdammt wenig nach. Also, dass da jemand wie Elfrid Payton wochenlang ausfällt, der jetzt kein toller Spieler ist, ist auch nicht wahnsinnig schlecht, aber ist auch nicht toll, das haut denen halt komplett rein, weil die keinen Ersatz dafür haben. Dann spielen da Leute wie Tim Frazier oder so, müssen da dann diverse Minuten abreißen, die halt einfach nicht so gut sind. Und dieses Team ist halt einfach absurd dünn.
Ja. Ja, es ist sehr, sehr dünn. Das ist natürlich auch die Frage, warum sie irgendwie es nicht schaffen, Rollenspiele irgendwie eine Rolle zuzuteilen, die sie ausfüllen können. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Also es gibt ja auch Teams, die zum Beispiel jetzt die Bucks, die mit mit Rollenspielern wesentlich mehr anfangen können.
Ja.
Und denen auch irgendwie.
Sind aber meiner Meinung nach auch viel bessere
Rollenspieler. Sind auch, ja. Das ist natürlich.
Muss man noch dazu sagen.
Ja. Nee, stimmt. Aber sonst, ja, also Davis ist natürlich trotzdem irgendwie immer ein Kandidat, finde ich. Hast du noch einen, den du.
Ja, Giannis hätte ich noch mit.
Giannis, ja. Ja. Aber der kommt ja vielleicht später nochmal.
Vielleicht.
Wer weiß.
Der wäre bei mir wahrscheinlich irgendwie auf Platz 2 gekommen sogar, aber am Ende bin ich aktuell mit George eigentlich ganz, ganz zufrieden.
Ja, ich auch. Damit gehen wir weiter zum Executive of the Year. Sind wir der Mann mit dem schönen Namen John Horst.
Der Name ist tatsächlich schön.
Ja. Seines Zeichens GM der Bucks. Und ich finde einfach, bei den Bucks ist, also mal abgesehen davon, dass sie ganz vorne sind oder dass sie zu den besten Teams der Liga gehören, ist einfach im Sommer wahnsinnig viel richtig gemacht worden. Also sie haben es tatsächlich hingebracht, Mike Budenholzer zu verpflichten, was ja irgendwie, wir haben es ja damals gehofft, was jetzt nichts heißen muss, aber sie haben halt wirklich einen Coach verpflichtet mit Idee und das ist halt, glaube ich, mal so der entscheidende Punkt. Gibt es andere Franchises, die es nicht so hinbekommen, die dann Coaches nach einem 146-100 Blowout erstmal eine Vertragsverlängerung geben, aber wobei, man muss ja sagen, es ist okay, ich finde es gut, dass er jetzt wie ein Headcoach bezahlt wird, der Kollege Jim Boylan. Also er ist Headcoach, sollte auch so entsprechend bezahlt werden. Mal sehen, wie es mit dem Sommer weitergeht. Aber sie haben den Coach mit Idee verpflichtet und sie haben auch, und das geht manchmal auch so ein bisschen unter, was halt dazugekommen ist an Spielern, also Brook Lopez. Und auch die Idee, die sie mit Brook Lopez haben, zu sagen, okay, wir haben jetzt einfach einen 7-Foot-Floor-Spacer und der macht es und das ist seine Rolle und das wird funktionieren. Und zumal es halt dann mit Giannis ganz gut passt, weil, wie du ja sagst, Giannis dann auch hinten gewisse Schwächen dann ganz gut ausmerzen kann. Und dazu mit Dante DiVincenzo gut gedraftet. Sie haben Leute geholt, die ins System passen. Ilyasova geholt. Und ja, all das spielt irgendwie zusammen, dass sie jetzt halt viertbeste Offense haben, drittbeste Defense haben, dass sie das beste Net-Rating der NBA haben, mit Abstand. Und Ja, damit halt, glaube ich, auch, ich bin mal gespannt, wie es in den Playoffs weitergeht. Also, weil Giannis zu stoppen ist relativ schwierig. Also, wir hatten, ich glaube, letztens habe ich irgendeinen Tweet gesehen, okay, jetzt ein paar haben jetzt irgendwie gecheckt, wie sie gegen Giannis spielen sollten. Okay, er hat 27 Punkte bei 60% aus dem Feld oder so gemacht. Also, es ist so, sie haben irgendwas genommen, aber irgendwie halt auch nicht. Und da, also ich finde, er hat diese Bucks, die letztes Jahr irgendwie noch so als eigentlich dysfunktionale Haufen galten, so ein bisschen, oder zumindest als Haufen, der nicht zusammengepasst hat, galten. Hat er im Sommer schon so ein bisschen so umgebaut, dass dieser Haufen auf einmal zusammenpasst, dass auch im Bledsoe irgendwie so seine Rolle hat, auch wenn es ein bisschen mit Licht und Schatten ist, aber da hat trotzdem hat er Giannis und Budenholzer ein Team an die Hand gegeben, das passt auf die Idee. Und deswegen John Horst.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, vieles von dem, was du an Argumenten gebracht hast, hätte ich im Coach of the Year Case für Mike Budenholzer gebracht, aber also im Endeffekt
Budenholzer wäre auch ein Coach of the Year Kandidat,
definitiv. Genau. Also er hat halt den richtigen Coach verpflichtet. Ich glaube, noch triumphaler fände ich die Offseason, wenn sie das Geld, was sie in Ilyasova gesteckt hätten, noch einen etwas besseren Spieler investiert hätten, der vor allem, also ich habe das Gefühl, dass der es nicht mehr so lange macht, wie der Vertrag läuft. Also baut schon einigermaßen schnell ab, aber
wer wäre es gewesen, wenn er an Stelle?
Also jetzt sofort auf die schnelle Parade habe ich keinen, aber nee, das war jetzt für mich einfach nur kein überragender Deal oder so, aber dafür Lopez, für den Wert ist halt perfekt.
Ja. Ich finde die Idee zu haben, gut, da ist halt Budenholzer sicherlich mit eingespielt, da hast du auf jeden Fall recht, aber einfach zu sagen, okay, ich meine, die Idee hätten auch 29 andere Teams haben können.
Absolut. Und das also, Tita Lopez hat quasi fast gar kein Geld dafür, dass er da reinkommt und dann wirklich elementar wichtig für dieses Team ist. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Move. Ich habe trotzdem Masai Ujiri genommen, weil der, glaube ich, im Sommer das größte Risiko aller GMs eingegangen ist. Nicht nur, was den Trade anging, wo er es tatsächlich geschafft hat, weder Anunoby noch Siakam abzugeben. Dann nicht nur Leonard, den mit großem Abstand besten Spieler dieses Deals zurückbekommen hat, sondern auch noch Danny Green, der auch wunderbar da reinpasst, wo alle damals dachten, ja, der wird halt nur irgendwie mit reingeworfen, gar nicht drüber geredet wurde, der aber eine wichtige Rolle für die Raptors spielt. Und ja, Coach gewechselt halt auch noch. Zahlt sich bisher auch aus. Ich meine, wer weiß bei den Raptors, ob sie diese neue Identität dann auch in den Playoffs diesmal behalten, jetzt wo LeBron nicht mehr da ist und quasi dieses Gespenst nicht mehr da ist, sondern sie vielleicht einfach mal alles durchziehen können.
Aber ja, und sie haben natürlich jetzt einen anderen Leader, also genau, der diese Problematik nicht kennt. Und mit Danny Green auch einen, der auch redet.
Ja, das ist so cool.
Ja, stimmt.
Der eher, sagen wir mal, der Typ stiller Anführer. mehr so der Typ,
Lead by example.
Mehr so der Typ Clint Eastwood wahrscheinlich. Ja. Genau, nee, aber also für dieses wirklich, würde ich sagen, schon sehr signifikante Risiko, was Ujiri da eingegangen ist, kann man ihm, finde ich, bisher nur gratulieren.
Ja.
Und wenn Leonard im Sommer dann geht, kann man vielleicht wieder anders drüber reden. Andererseits, dann laufen Verträge aus und man kann das Ganze irgendwie neu aufbauen. Und der Kern, wie er vorher zusammen war mit DeRozan und Lowry, hätte halt sowieso nicht mehr länger Bestand gehabt. Deswegen ist es im Endeffekt einfach, der Trade an sich ist schon für Executive of the Year würdig.
Ja, zumal er ja, wie du sagst, sollte Kawhi gehen, hat er, indem er Anunoby, Siakam, die ganzen Jungen gehalten hat, hat er sich ja quasi Flexibilität bewahrt, dann trotzdem nicht bei Null anfangen zu müssen. Man, stimmt schon.
Und dann hat er auch noch Serge Ibaka in irgendeinen illegalen Jungbrunnen geworfen.
Ja, richtig. Auf einmal Game-Winner-Dreier.
Ja, spielt grundsätzlich die beste Saison seines Lebens wahrscheinlich.
Ja. Also, endlich das, was man eigentlich immer erwartet hat, dass er irgendwann die 5 spielen kann bei den Raptors. Jetzt kriegt das hin.
Ja.
Ja, Ujiri auf jeden Fall ist ein guter Case. Auch. Ja, das ist ein bisschen, gell? Wir sind uns nicht einig, aber trotzdem einig.
Klingt gut.
Das ist, ist interessant. Schauen wir, wie es beim MVP ist, oder?
Ja. Machen wir es doch.
Du. Musst du oder muss ich?
Ich glaube, ich bin wieder Erster.
Okay.
Wir haben es ja letzte Woche schon angedeutet. Mhm. Also ist der Griechenbomber für mich.
Ja.
Nach wie vor.
Ja.
Mit dem Zusatz, dass wenn Harden jetzt die nächsten 2 Monate so weiterballert, dass er es letztendlich dann sein wird. Wahrscheinlich. Wobei es auch ein bisschen davon abhängt, was die Rockets als Team noch so reisen können. Also jetzt fürs kommende Spiel sind dann Gordon, Paul und Capella auch noch raus, der sich jetzt irgendwie am Daumen weh getan hat. Irgendwann wird es halt albern. Also man kann es auch irgendwie dann schon heraufbeschwören, dass wenn das so weitergeht, dass Harden halt irgendwann einfach nicht mehr kann. Aber
ja, genau.
ja, für den Moment ist es für mich sowieso Giannis einfach, weil, wie du schon gesagt hast, Bucks haben mit Abstand das beste Net-Rating der Liga, sind die ganze Saison über schon extrem konstant, haben schon viele gute Teams teilweise sehr, sehr deutlich geschlagen. Und auch wenn ich Middleton sehr mag und Brockton sehr mag, der einzige richtig, richtig, richtige Star dieses Teams ist halt Giannis. Und also, ich glaube, Zach Lowe hatte das gesagt, so das Gefälle zwischen dem besten Spieler und dem zweitbesten Spieler ist bei den Bucks größer als bei den meisten anderen Teams.
Mhm.
Und das spricht halt schon irgendwie dafür, wie unstoppable er ist, obwohl er halt nach wie vor nicht werfen kann. Also das
ist halt krass. Ne?
Es ist halt immer wieder faszinierend, den Spielen zu sehen, weil es irgendwie keine Rolle spielt, dass die Leute 4 Meter von ihm absinken, weil er dann einfach über sie drüber springt, so nach dem Motto. Und mittlerweile, also er wird von Jahr zu Jahr besser da drin, die richtige Entscheidung dann auch zu treffen und den freien Mitspieler zu finden, dadurch, dass sie jetzt im Gegensatz zu den letzten Jahren auch mit einem sinnvollen System spielen, wo halt 4 Schützen meistens um ihn herum sind, hat er dafür auch die Möglichkeiten und für die Verteidiger ist es halt noch unmöglicher, da irgendwas gegen zu tun. Zumal, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wo über die Freiwürfe von Harden geredet wird, bei Giannis ist das schon auch so, dass man nicht in seine Richtung furzen darf, ohne dafür einen Foul zu bekommen. Und
ist aber auch gemein.
Schrittfehler sind bei ihm genauso erlaubt wie früher bei LeBron oder wie immer noch bei LeBron.
Ja.
Wie gesagt.
Muss man sich auch erarbeiten, solche.
Muss man sich erarbeiten. Ja. Hat er verdient.
Ja.
Und ja, nee, also für mich ist es aktuell sogar noch relativ eindeutig, dass
Giannis,
der bisher den Award auf jeden Fall verdient hätte.
Bin ich bei dir. Also meine Argumentation wäre jetzt relativ ähnlich gewesen. So kannst du dir auch Arbeit sparen.
Ja.
Hätte ich genauso gesagt. Ich finde den Harden-Case schon auch interessant. Also wie du sagst, da muss man sehen, wie lange er noch so weitermacht. Wobei ich auch finde, zum Beispiel das Gefälle, solange Chris Paul nicht da ist, ist das Gefälle bei den Rockets zwischen bester und zweitbestem Spieler noch größer.
Ist richtig. Aber die Rockets sind auch
nicht ganz
sehr wesentlich schlechter.
Das ist auch richtig. Aber ich finde es schon.
Aber du hast natürlich recht, ja.
Ich finde es schon beeindruckend, wie Harden jetzt so die letzten Wochen einfach die Rockets mal auf die Schulter genommen hat und gesagt, okay, Freunde, wir gehen jetzt doch in die Playoffs.
Ja.
Und das, boah, ja, finde ich. Ja, gut, man hat im letzten Jahr so ein bisschen LeBron-Playoff-like. So, wie er diese letztjährigen Cavs quasi auf die Schultern genommen hat und gesagt, und sie hat noch in die Finals geführt, wo ich bei Harden irgendwie, diese Stats sind halt krass. Und da fand ich, um jetzt noch einmal auf den Simmons-Low-Podcast zurückzukommen, fand ich ganz interessant, wie sie darüber gesprochen haben, dass Harden, obwohl er den Ball so dominiert, dass seine Mitspieler trotzdem nicht so dieses, ja, der feine Herr macht's wieder allein Syndrom kriegen, sondern halt noch Bock drauf haben und halt irgendwie dabei sind und halt sich A mit ihm freuen natürlich, wenn er irgendwie ein Game hat, aber dass es ihm nicht egal wird. Und das ist irgendwie das, weil Harden wirkt ja immer so ein bisschen teilnahmslos oder irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, komisch oder sonderbar oder ich weiß es nicht, aber irgendwie scheint er da so einen ganz guten Ton zu treffen, teamintern, und scheint da irgendwie ein ganz angenehmer Mitspieler zu sein und ganz guter Mitspieler zu sein.
Ich glaube aber auch, also das ist so ähnlich wie bei LeBron auch, dass sich die Leute denken, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit den Ball, aber wenn ich offen bin, dann findet der mich, weil der halt so die
Übersicht hat.
Und wenn ich das gut mache, dann kriege ich im nächsten Vertrag wahrscheinlich 10-mal so viel, wie ich aktuell verdiene oder 4-mal so viel. Also da ist ja Ariza das beste Beispiel, für letztendlich 2 Wochen Rumpimmeln bei den Suns 15 Millionen bekommen hat und jetzt Rumpimmeln bei den Wizards, wo er auch nicht so wahnsinnig...
Auch in London jetzt natürlich.
Ja, genau, wo er auch nicht so wahnsinnig viel verloren hat, muss man sagen. Ich meine, dass bei LeBron, der über die letzten Jahrhunderte schon so viele Rollenspieler irgendwie reich gemacht mit dem, was er da macht. Und auch da habe ich mir schon oft gedacht, das muss eigentlich auch ganz schön anstrengend sein, sein Mitspieler zu sein, weil einerseits diese absurde Aufmerksamkeit und immer wenn man den Wurf dann nicht trifft, dann hat man LeBron im Stich gelassen.
Ja, genau.
Das ist ja, also so extrem ist es zwar bei Harden nicht, aber so ein bisschen in die Richtung geht es auch und du musst dich auch teilweise darauf einstellen, dass du mal 5 Minuten den Ball irgendwie gar nicht in der Hand hast.
Mhm.
Aber
was extrem schwierig ist eigentlich.
Also es ist schwierig, also für jeden, der irgendwie mal eine Weile Basketball gespielt hat, das ist etwas, wo man sich total dran gewöhnen muss.
Ja.
Und was sicherlich auch nicht jeder schafft. Also ist ja auch nicht so, dass jeder irgendwie damit klarkommen würde. Ich erinnere an Dion Waiters damals, der irgendwie nach ein paar Wochen bei den Cavs dann raus war, nachdem er irgendwie das Stink-Eye auch von LeBron bekommen hat, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Und also ich glaube auch nicht, dass das jeder kann. Und da würde ich auch den Leuten, bei denen es nicht funktioniert, gar keinen Vorwurf machen. Aber Also ich glaube, dass das bei Harden ein bisschen in die Richtung geht. Also ich meine, ohne jetzt beurteilen zu können, wie er irgendwie intern sich mit den Leuten unterhält oder so, aber ich meine, PJ Tucker zum Beispiel redet ja ständig davon, dass die noch was essen gehen und keine Ahnung und sich irgendwie gut verstehen. Und also wie gesagt, die ganzen Spieler, die eine komische Art von Usage haben bei den Rockets, letztendlich profitieren sie davon.
Ja, also,
man guckt dir Capella an beispielsweise, der auch eine überragende Saison spielt, die aber auch zu einem sehr großen Teil irgendwie mit dem zusammenhängt, was halt Harden für ihn macht.
Mhm.
Und über die letzten Jahre auch schon. Und das hat er unterschrieben im Sommer, irgendwie einen 90-Millionen-Vertrag oder so, hätte er halt ohne Harden so auch nicht bekommen. Nee, auch wenn er ein guter Spieler ist, aber nicht in jedem Team und in jedem System und mit jedem primären Playmaker hätte er diesen Deal bekommen.
Ja, aber auf jeden Fall in der richtigen Situation. Ne, stimmt. Ja, also ich bin gespannt, wie Harden noch weitermacht die nächsten Wochen. Also ob er das halten kann oder wann der auch Einbruch kommt, wie du sagst. Also das ist halt natürlich, irgendwann lassen die Kräfte natürlich nach.
Ja, ich meine, kann auch sein, dass es dann wieder in den Playoffs ist.
Ja, eben. Genau, aber für den Moment sind es auf jeden Fall zwei gute Kandidaten. Sollen wir mal.
Hast du eine Nummer 3 oder ist es ein Zweikopfrennen?
Eigentlich ist es ein Zweikopfrennen.
Eigentlich
also, schon, ne? Man kann jetzt natürlich den LeBron-Case nochmal aufmachen mit den Lakers.
Die der spielt ja nie wieder.
Er spielt ja nie because of the Groin.
Ja.
Ja. Aber er schläft in dieser
komischen. Angeblich ist es ja komplizierter. Und dauert jetzt vielleicht nur länger.
Okay. Aber er schläft auch in dieser komischen, weiß ich nicht, Sauerstoffkammer, Kapsel oder was das da ist.
Kältekammer.
Schläfst du denn?
Hast du die nicht zu Hause? Ich dachte, meine Herr lebt hier in London auf großen.
Ich glaube, ich lasse das Fenster offen nachts an. Zu Hause Kältekammer. Aber ja, nee, LeBron wäre vielleicht noch ein Case. Kawhi kannst du natürlich auch machen.
Ja.
Paul George kommt irgendwann auch vielleicht.
Ja. Aktuell würde ich fast sagen, Paul George wäre fast schon an dritter Stelle. Hm. Einfach weil die anderen jeweils dann etwas längere Ausfallzeiten haben. Aber wenn man ehrlich ist, an Harden und Giannis führt aktuell
keinen
Weg vorbei.
So ein bisschen über allem anderen noch.
Ja.
Aber was ja viel schöner ist, dass wir uns mal anschauen, weil ich meine, wir reden über Stats, wir reden über Erfolg, wir reden darüber, ist ganz nett, aber das bringt ja irgendwie nichts. Aber wem schaut man denn am liebsten zu? Also einfach nur so rein so aus ästhetischer Basketballsicht. Deshalb gibt es bei uns dieses Jahr, oder zumindest dieses Halbjahr, den Easy on the Eye Award. Und nachdem ich wieder dran bin, muss ich gestehen, bei mir ist es Kyrie Irving. Ich habe am Wochenende habe ich kurz Celtics gegen Magic geschaut und selbst da hatte ich Spaß.
Echt, bei dem Spiel hattest du Spaß?
Ich habe es nicht ganz angeschaut, aber trotzdem, ich habe bei Kyrie immer so das Gefühl, wenn er den Ball vorbringt, ich habe immer so das, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt gerade irgendwas Geiles macht, ist relativ hoch. Also dieses, und ich weiß, es ist nicht immer effizient, ich weiß, manchmal ist es auch einfach nur auf der Stelle dribbeln, links wackeln, rechts wackeln und dann irgendwie keinen so guten Wurf nehmen. Er ist nicht der beste Spieler der Liga, aber es gibt irgendwie so dieses Flair, das er hat und diese Vielseitigkeit an Tricks und an Moves und die Sicherheit, mit der er am Korb abschließt, das finde ich schon saugeil. Und auch die Selbstverständlichkeit, die er drin hat und dieses Ballhandling natürlich. Also für mich ist es einfach so vom Gesamtpaket, diese Finesse einfach im Spiel ist für mich so das Ultimative.
Ja, also ich finde auch, er wird ja auch immer effizienter. Also diese Kritikpunkte, die es früher auch absolut zu Recht gab, die werden ja immer weniger.
Ja,
also,
ja, kommt dazu, ja.
Ich muss jetzt als bekennender Celtics-Fan natürlich sagen, dass während dieser Saison, ich schaue dem Team nicht wahnsinnig gerne zu, aber ihm schon. Also ja, an seinen Leistungen gibt es überhaupt gar nichts zu kritisieren. So, und spielt für mich halt mit Abstand den besten Basketball seiner Karriere, sowohl defensiv als auch offensiv. Und wie du schon sagst, das ist halt irgendwie jemand, bei dem man bei jeder Aktion oder bei jedem Ballbesitz denkt man, okay, jetzt könnte was richtig, richtig Abgefahrenes passieren, was du sonst nirgendwo, also bei keinem anderen Spieler in der NBA aktuell siehst.
Ja.
Also krankes und irgendwie abgefahrenes Ballhandling hat Curry zum Beispiel auch, der ja auch komplett einzigartig ist.
Ja.
Aber Kyrie hat halt einfach seine Art und die sieht man halt so sonst nicht. Deswegen kann ich es auch absolut verstehen, den da zu nehmen. Und also, wie gesagt, an seiner Saison gibt es grundsätzlich, finde ich, nichts zu meckern.
Ja, er hat sich auch defensiv nochmal gesteigert.
Ja.
Sei zumindest mal solide unterwegs. Und
ja, ich finde, das Einzige, wo ich vielleicht dran meckern würde, dass er diese ganzen Beschwerden über über die Jungen, die keine Ahnung haben, dass er sich da vielleicht einfach mal Tatum, der darf vielleicht noch kein Bier trinken, aber sich trotzdem mal schnappt, hey, wir trinken jetzt mal einen Milkshake und hör mir mal zu. Und so war das damals. Und ich fand das auch immer gemein, wie der LeBron zu mir war, aber der hatte schon recht mit dem, was er gesagt hat, also hör mir mal zu. Und dann, ne, und vielleicht auch mit Jaylen Brown und Terry Rozier. Und also ich würde mir manchmal einfach wünschen, dass er das halt intern macht und nicht irgendwie nach jeder Niederlage quasi so den Pressesprecher so ein bisschen gibt. Das geht mir immer ein bisschen auf den Sack. Aber andererseits kommt meistens auch irgendwie ein ganz interessantes Geschwurbel bei rum.
Ja, irgendwie, also nach der Flat-Earth-Geschichte, seit der nimmt man ihn nicht mehr ganz so ernst, aber irgendwie...
Er ist eine komische Art von Philosoph.
Er ist eine komische Art von Philosoph und er ist irgendwie... Er wirkt, als sei er nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn natürlich die Flat-Earth-Geschichte irgendwie dagegen spricht, aber... Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist er so... Zumindest kriegt man Inhalt.
Ja, also absolut.
Und das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage.
Ja.
Hast du einen anderen?
Ich habe mir Jokic notiert, aus Gründen, über die wir schon geredet haben.
Ja.
Also, ich stelle mir einfach vor, dass ich nach 3 Bier den Ball genauso nach vorne bringen würde. Und ich würde ihn dann beim Pass ins Auswerfen. Er wirft ihn stattdessen halt perfekt als
aber Lob. Auch nach 3 Bier.
Ja, also sieht zumindest so aus. Ja. Und also das finde ich einfach faszinierend, weil ich es so noch nie gesehen habe.
Stimmt.
Und also auch gerade mit dem Erfolg. Und das finde ich einfach total abgefahren. Also wie...
Diese Gleichgültigkeit auch dabei.
Ja, genau. Das bewegt, also springt wirklich vielleicht gerade so auf eine Zeitung. Viel höher kommt er nicht. Ja. Und haut dann irgendwie 40, 10 und 8 raus, so regelmäßig. Und ja, das ist einfach abgefahren. Also dem schaue ich einfach total gerne zu.
Ja, ich auch. Also den würde ich auch mitnehmen. Bleiben wir trotzdem bei Curry. Ich habe immer so ein bisschen mehr Faible für kleinere Spieler, weil sie, also vom Bewegungsablauf her sagt mir das irgendwie mehr zu. Das ist so, das ist für mich auch bei Towns, ich finde bei Towns, das wirkt mir, also so gut der ist, auch mittlerweile, ist mir dann teilweise einfach so ein bisschen, wirkt es mir zu schwer, obwohl er natürlich nichts kann mit seiner Länge und seinen großen Füßen und so, aber irgendwie, ja, deswegen.
Also Jan ist die komische Ausnahme, ne? Der,
ja, genau.
Der 10 Meter groß ist und 48 Meter lange Arme hat und trotzdem irgendwie total agil ist dabei.
Trotzdem schwebt.
Ja.
Größte Überraschung? Positiv?
Positiv. Also nachdem du den Kollegen Hield ja schon hattest, also für mich grundsätzlich die Kings und gerade der Backcourt. Also wenn Fox nicht ein Zweitjahres-Profi wäre, wo es irgendwie grundsätzlich dämlich ist, von irgendwelchen MIP-Awards zu sprechen, aber also wie die beiden sich entwickelt haben und was für eine Identität die Kings auf einmal haben als Team, wo es einfach Spaß macht zuzuschauen, hat mich absolut positiv überrascht. Also ich habe vor der Saison gedacht, okay, sie haben ein paar coole Talente, aber von Fox war ich als Rookie halt so wie jeder andere nicht wahnsinnig überzeugt und ich dachte mir schon, dass der besser wird, aber nicht, dass er so gut wird auf einmal und dass auch sich die anderen Teile irgendwie so fügen wird. Man kann es ja eigentlich nur mit Mike Malone halten, der neulich, als die Nuggets gegen die Kings gespielt haben, gesagt haben, dass Dave Jaeger da einen überragenden Job macht und dass die Kings das nicht kaputt machen sollten, indem sie ihn halt wegen irgendwelchen internen Querelen rausschmeißen.
Ja, ja.
Sehe ich ganz genauso. Also sollten sie dabei bleiben. Die Kings sind das erste Mal seit P-Jahr und Mike Bibby irgendwie wieder ein Team, das man sich gerne anschaut.
Auf jeden Fall. Also Kings bin... Ja, macht ein bisschen Spaß. Also gerade also wenn man noch die 2000er Kings eben um Mike Bibby, P-Jahr und Vlade damals ja auch noch, Chris Webber hat noch mitbekommen hat, hat man ja auch irgendwie so ein bisschen...
Das war vor allem damals das geilste Team der Liga.
Auf jeden Fall. Ich habe ja noch mein Mike Bibby Trikot, habe ich ja noch zu Hause. Das war echt geil. Die Sympathien sind irgendwie können dann nicht so ganz einschlafen, wenn man so ein Team erlebt hat.
Ja. Obwohl sie es seitdem
sie tun alles Jahre dafür,
wirklich versucht haben.
Ja. So ein Dornröschen-Schlaf müsste eigentlich schon mittlerweile drin sein. Aber nee, also finde ich auch, Kings gefällt mir auch gut. Bei mir sind es die Pacers tatsächlich.
Ja.
Also haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, rund um Sabonis und mit Turner, wo der eine auf einmal offensiv wahnsinnig effizient ist, der andere gut verteidigt und Dreier trifft, dann irgendwie fällt Oladipo wochenlang aus fällt über einen längeren Zeitraum aus und trotzdem sind sie an Nummer 3 im Osten. Nur 2 Niederlagen mehr, also nur mal geschaut gerade, nur 2 Niederlagen mehr als die Bucks und die Raptors. Deutlich weniger Spiele gemacht, aber trotzdem, also da hatte ich jetzt so nicht damit gerechnet und ich muss es mir intensiver anschauen. Ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Spiele gesehen, aber trotzdem ist es irgendwie ein solides oder ein sehr gutes Team eigentlich momentan. Ja. Also mit Evans, der vielleicht noch ein bisschen mehr bringen kann, aber auch mit Corey Joseph, Nick Collins.
Seine Nummer wird retired.
Wird retired, die Nummer 4. Ja. Wird nicht mehr vergeben in Seattle. Ja, nee, aber deswegen die Pacers bei mir. Und es ist eigentlich blöd, wenn wir jetzt negativ abschließen, ja? Mit der größten negativen Überraschung.
Ja, das hast du uns jetzt sauber eingebrockt.
Das habe ich
uns
sauber eingebrockt, ja, das ist blöd. Das können wir einfach nur ganz kurz machen. Also einfach, weil, ich meine, wir haben ja eh schon ein bisschen drüber geredet, oder? Also zumindest über mein Team haben wir schon ein bisschen geredet, über meine Überraschung. Deswegen können wir es ja so, oder? Pelicans.
Ja, bei mir auch. Dann,
okay, ja.
Dann vielleicht können wir einfach die Folge beenden mit irgendwie einem YouTube-Video von dem Ruf eines Pelikans oder so, um das irgendwie ganz philosophisch aussteigen zu lassen. Du bist der Produzent.
Ich werde versuchen,
da. Dir fällt da bestimmt, ohne jetzt Druck entfangen zu wollen,
über das Problem. Ich schlafe da 3 Nächte drüber und dann, dann finden wir da schon was.
Dann rufst du einfach oder ruft deine Sekretärin meine Sekretärin.
Ja, genau, die klären das dann untereinander und dann vereinbaren wir einen Termin dann für Ende der Woche und dann besprechen wir das nochmal und schauen wir, dass wir nächste Woche die Folge dann online kriegen.
Absolut.
Das klingt gut. Gut, aber dann sind wir jetzt am Ende, oder? Weil Pelicans haben wir schon gesagt, also es war irgendwie, ja, nach den Playoffs hat man mehr erwartet und jetzt, obwohl sie so ein sehr gutes Team sind, sind sie doch nicht so gut.
So gut sind sie dann eben am Ende doch nicht.
Genau. Genau. Ich würde sagen, es ist auch Zeit für einen Pub, oder?
Ja.
Ja. Pub und Essen. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer oder auch nicht oder wart zumindest halbwegs unterhalten. Und ja, wenn ihr halbwegs unterhalten wart oder wenn ihr sogar besser unterhalten war, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter, hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Ole und ich schauen uns jetzt ein bisschen London an. Ole wird dann auch die Wizards und die Knicks ein bisschen näher kennenlernen im Verlauf der Woche. Ich nicht. Ich lasse es mir dann halt erzählen aus erster Hand und vielleicht reden wir ja nächsten Montag dann nochmal drüber.
Ja, vielleicht müssen wir am Wochenende noch 4 Sonderfolgen dazu machen.
Das kann sein. Ja. Das könnte spektakulär werden.
Ja, ich denke auch.
Da wird und bestimmt sind auch wieder etliche Fußballer beim Spiel am Samstag, am Donnerstag.
Und britische Influencer, die ich nicht kenne. Ja, das war die letzten Jahre immer so total.
Also, wenn sie auf der Videoleinwand gezeigt werden, ne?
Ja,
so,
genau.
Also, yeah, dann denkst du so, wer?
Das war genau der Tonlage.
Ja, genau.
Ja, von daher, ich kenne nur Hustensaft, Jüngling und Moneyboy.
Das reicht aber auch.
Ja.
Mehr brauchst du nicht. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald. Reingehauen.
Reingehauen.